Der Bruder Hans-Joachim Sitzlack aus der Versammlung Berlin-Tempelhof ist heute unser Gast und er wird uns mit dem Vortragsthema dienen, eine weltweite Bruderschaft in einer Zeit des Unheils bewahrt. Bitte, Bruder Sitzlack.
Ich denke, das war das Thema von nächste Woche, kann es sein? Weiß es nicht genau. Also ich habe jetzt den Gedanken mitgebracht, warum sich jetzt der Herrschaft Gottes unterwerfen. Vielleicht deswegen auch die Woche zu früh, weil es um das Jetzt geht. Warum ist das Jetzt für uns so eine entscheidende Sache? Nun, wir werden auf zwei Aspekte eingehen im Verlauf des Vortrages, der uns deutlich macht, dass es wichtig ist, ja jetzt die Entscheidung zu treffen. Einmal für uns persönlich, wirklich heute schon, weil es Vorteile mit sich bringt. Aber dann denken wir da auch an eine Zukunft, die sich vor uns aufbaut, von der wir immer gerne schwärmen. Wo wir sagen, das sollte doch jetzt endlich kommen. Nicht morgen, am liebsten jetzt. Also wenn wir jetzt nach Hause gehen, sollte doch alles schon in Ordnung sein. Das wäre schön. Aber bevor das soweit ist, dass alles in Ordnung ist, müssen wir uns damit vertraut machen, dass Jehova Gott zu Beginn der Menschheitsgeschichte ganz klar festgestellt hat, es gibt eine entscheidende Frage, die beantwortet werden muss. Und bei dieser entscheidenden Frage geht es um die Herrschaft. Die Herrschaft, die entweder von Gott ausgeübt wird, oder die Herrschaft, die heute so besteht, die von, vordergründig könnte man denken, von Menschen ausgeübt wird. Aber hinter der ganzen menschlichen Herrschaft steckt da jemand ganz anders. Jemand, der so gewisse Dinge steuert, der daran Interesse hat, dass das Augenmerk nicht so auf die Herrschaft Gottes gelenkt wird. Und das ist eine ganz entscheidende Sache, denn es ist wirklich die größte Streitfrage, der sich die Menschen gegenüberstehen. Wir beschäftigen uns einmal mit dem Gedanken, den Micha dazu geäußert hat, in seiner Prophetie. Micha Kapitel 4. Wollen wir uns da mal zuwenden, um das herauszukristallisieren. Wir werden hier, wenn wir Micha Kapitel 4 nehmen, im Vers 1 auch schon so ein bisschen auf eine gewisse Zeit eingestimmt, die uns auch dann näher interessieren wird. Micha Kapitel 4, Vers 1. Und es soll geschehen im Schlussteil der Tage, dass der Berg des Hauses Jehovas fest gegründet werden wird über dem Gipfel der Berge und er wird gewiss erhaben sein über die Hügel und zu ihm sollen Völker strömen. Also wenn es hier um Berge geht, dann wird uns vielleicht so bewusst, dass ein Berg ja etwas Festes, etwas sehr Stabiles ist. Und so werden in der Heiligen Schrift Berge dafür gebraucht, um Herrschaft zu symbolisieren. Und auch in diesem Fall geht es um die Herrschaft, also um das, was Jehova festgründen wird. Eine Herrschaft über alle Menschen. Eingangsgedanke war ja, es soll geschehen im Schlussteil der Tage. Was also nur bedeuten kann, dass Gott eine Änderung herbeiführen wird. Also dass es ganz sicher ist, dass eine Änderung kommt. Eine Änderung, die bewirken wird, dass alle Völker zu ihm strömen. Warum strömen Völker zu Gott? Nun, weil sie daran interessiert sind, dass die Souveränität Jehovas das ist, was die Menschen beherrscht. Denn wir können ganz klar erkennen, dass jetzt die Zeit daran ist, dass Jehova Gott wirklich seine Macht zeigt, einen Wechsel herbeiführt. Denn es ist die entscheidende Zeit, in der wir leben, der Schlussteil der Tage. Im 89. Psalm wird uns sehr deutlich gesagt, dass Jehova Gott derjenige ist, der die Macht hat und auch der das Recht hat, die Herrschaft dann zu besitzen. Also als Souverän über das, was er geschaffen hat, auch letztendlich seine Führungsqualitäten für uns zu beweisen. Für uns persönlich hat er das mit Sicherheit schon getan, weil wir uns mit der Heiligen Schrift ja schon sehr viel auseinandergesetzt haben, Dinge gelernt haben, die uns da in der Hinsicht helfen. Aber hier geht es um mehr. Denn wenn wir gerade daran denken, dass der 89. Psalm ja sehr interessant ist, was überhaupt die Herrschaft Jehovas betrifft. Wie wird diese Herrschaft Gottes hier zum Beispiel auch auf diesem Planeten, auf der Erde vertreten? Und im 89. Psalm wird unter anderem erwähnt, dass es einen besonderen König gab, den Jehova sich erwählt hatte. Ein Mann nach seinem Herzen, der für sein Königtum stand. Und das war niemand anders als David. Und ihm hat er ja versprochen, dass aus seinem Hause alle Könige kommen werden, die Regentschaft für ihn ausüben würden. Na, im Lauf der Zeit oder im Lauf der Geschichte haben wir nun schon kennengelernt, dass die Israeliten und so allgemein gesagt die Juden nicht so ein rechtes Interesse daran hatten, dass es einen Herrscher aus diesem Hause gibt. Denn sie waren sehr gut vertraut mit der messianischen Prophetie. Dass also ein Messias auch kommen würde aus diesem Hause Davids, der die Macht übernimmt und für Ewigkeiten herrschen wird. Also ein Gesalbter wieder von Jehova Gott. Denn eine ganze Zeit lang hat es keinen Gesalbten gegeben. Jehova Gott hat es nämlich zugelassen, aufgrund der Dinge, dass eben die Israeliten schon immer so ein bisschen sich bockig gegen Jehova gestellt haben, gesagt hat, jetzt ist erst einmal Schluss. Und im Jahre 607 war dann Schluss, als nämlich die Babylonier Jerusalem mit diesem Thron Jehovas zerstörten, war es aus mit einer Regentschaft von der Seite Gottes aus. Aber ganz interessant, dass wir schon die Hinweise dafür erhalten, dass das nur für eine bestimmte Zeit sein sollte. Für eine ganz bestimmte Zeit, die der Prophet Daniel vorhergesagt hat, dass niemand die Herrschaft übernehmen oder besitzen würde. Und dennoch haben die Juden immer darauf vertraut, es würde jemand kommen, ein Messias, der diese Herrschaft übernimmt. Und sie haben auch da eine Prophetie Daniels immer untersucht. Das war die Prophetie der 70 Jahrwochen, die deutlich machte, zu einer bestimmten Zeit würde dieser Messias erscheinen. Und das war dann so in der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung. Und die Juden waren von diesem messianischen Gedanken erfasst und haben gesagt, jetzt muss der Messias doch kommen. Sie haben ihn erwartet. Und tatsächlich, er kam zu der Zeit. Im Jahre 29 unserer Zeitrechnung ließ sich Jesus Christus taufen. Heiliger Geist kam auf ihn herab. Er wurde gesalbt. Mit anderen Worten, er war jetzt der Messias oder griechisch ausgedrückt der Christus. Und jetzt haben die Juden gedacht, jetzt wird das Entscheidende passieren. Dieser Messias wird die Macht von Gott bekommen und dann wird er endlich aufräumen mit dieser Besatzungsmacht Rom. Sie rausschmeißen und sie werden dann das Volk werden, von dem sie immer geträumt haben, dass sie es sein werden. Träumen sie heute noch von. Aber das war ihre Idee, dass sie sagten, durch dich, hat ja Jehova auch gesagt, werden sich alle anderen Nationen auf der Welt segnen. Und sie hatten gedacht, wenn also dieser Messias kommt, sind wir wieder die Nation. Wir sind wieder die, die oben stehen und werden dann dafür Sorge tragen, dass alles andere in Ordnung kommt. Und welche Enttäuschung, als dieser Messias gesagt hat, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Und sie haben so begeisternde Dinge von ihm miterlebt, gesehen, dass sie sich auch gewünscht haben, dass dieser Mann König wird. Und wollten ihn zum König machen, sind auf ihn zugegangen. Und er zieht sich zurück und sagt, kommt nicht in Frage. Und da waren sie enttäuscht. Und dann angestachelt natürlich durch die Pharisäer, die auch so ein bisschen ihre Macht schwanden sahen, haben sie dann diesen Messias eiskalt umgebracht. All das war allerdings schon vorhergesagt. Und es war auch schon vorhergesagt, dass dieser Messias oder dieser Gesalbte, dieser Christus, kein Reich hier auf der Erde aufrichten würde. Und das war ja auch die interessante Unterhaltung. Erinnern wir uns, als Pilatus so mit Jesus zusammenkam, wo ihn dann erst gefragt hat, na, bist du denn König? Und er sagt, ja klar. Du hast das gesagt, aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt oder ist kein Königreich dieser Welt. Und das ist für uns eine ganz klare, konsequente Aussage, denn aus der Heiligen Schrift lernen wir ja, dass jemand anders die Welt beherrscht. Und hätte Jesus Christus hier auf dieser Welt ein Königreich errichtet oder aufgebaut, wäre es ganz klar ein Königreich gewesen, was ebenfalls unter der Regie dieses Widersachers Gottes gewesen wäre. Also konnte sein Reich, seine Regierung gar nicht hier auf der Erde sein. Und das war allen, die sich ernsthaft mit dieser Prophetie über diesen Messias, über den Gesalbten auseinandergesetzt haben, völlig verständlich und auch völlig klar. Und dann kam es dazu, dass er in den Himmel zurückging. Und Paulus hat dann geschrieben, jetzt muss dieser Messias warten. Warten auf den Zeitpunkt, wo Gott ihm alle Dinge unter seine Füße legen würde. Und diese Zeit, die war im Jahr 1914 erfüllt. Die biblische Zeitrechnung oder biblische Prophetie weist also ganz eindeutig auf diesen Zeitpunkt hin. 1914 hat Jesus Christus im himmlischen Bereich seine Regentschaft übernommen. Und jetzt war es erneut an der Zeit für die Nationen und auch für jeden Einzelnen eine Entscheidung zu treffen. Nämlich die Entscheidung, unterstelle ich mich dieser Regierung oder halte ich es doch lieber mit allen anderen Regierungen? Gehe ich also weiter diesen allgemeinen Trott oder sage ich, jawohl, jetzt ist die Zeit da, wo dieser Wechsel stattfindet, den Gott so vorhergesagt hat, von dem wir sagen, das ist unser Herzenswunsch, weil sich dann die Dinge wieder zum Positiven verändern, zum Guten für uns verändern. Eine entscheidende Streitfrage, die dann erneut groß aufgeworfen wurde. Und wie haben sich die meisten Menschen entschieden? Nun, sie haben sich dazu entschieden zu sagen, nee, Gott brauchen wir nicht, wir können das alles selbst managen. Und wenn wir so mal überlegen, seitdem Jesus Christus König geworden ist, das ist immer noch die entscheidende Frage. Und da stelle ich mich dieser Regierung oder mache ich es nicht? Und es ist auch so die entscheidende Frage, können wir erkennen, dass Menschen überhaupt in der Lage sind, die Dinge richtig zu beurteilen, was Herrschaft betrifft? Naja, vielleicht nach einem gewissen Lernfaktor mag das möglich sein. Und auch da können wir uns an die Vergangenheit erinnern. Da gab es mal einen König, der hieß Nebukadnezar, lang, lang ist's her. Und er hat dann gesagt, oh, was bin ich für ein toller Kerl. Beherrsch die ganze Erde, alle müssen mir gehorchen. Und wo ich dann hinkomme und die wollen nicht, naja, werden sie mal kurz und klein gemacht, dann werden sie schon sehen, dann wollen sie. Also ich bin mit anderen Worten der Größte und der Schönste. Aber er musste zu einer anderen Erkenntnis kommen, weil es hat ihm alles nichts genutzt. Denn Jehova hat ihn für 7 Zeiten oder 7 Jahre, naja, wie ein Tier leben lassen. Und da hat er eine Lektion gelernt. Und das schauen wir uns mal an. Daniel im 4. Kapitel, welche Lektion er da wirklich verstanden hat. Und wir überlegen für uns, ob wir aus dieser Geschichte heraus für uns die gleiche Lektion lernen können. Daniel im 4. Kapitel. Und Vers 36 und 37. Nebukadnezars Worte werden hier zitiert. Zu derselben Zeit begann mein Verstand selbst zu mir zurückzukehren. Und für die Würde meines Königreiches begannen meine Majestät und mein Glanz zu mir zurückzukehren. Und eifrig begannen auch meine hohen königlichen Beamten und meine Großen nach mir zu suchen. Und über mein Königreich wurde ich wieder eingesetzt und außergewöhnliche Größe wurde mir hinzugefügt. Nun preise ich Nebukadnezar und erhebe und verherrliche den König der Himmel, weil all seine Werke Wahrheit und seine Wege Gerechtigkeit sind. Und weil er die, die in Stolz wandeln, erniedrigen kann. Er hat natürlich seine Lektion nur so vordergründig gelernt. Er wollte ja weiter die Herrschaft ausüben. Aber er hat verstanden, dass Jehova Gott der Höchste ist und dass er die Dinge so steuern kann, wie er das möchte. Wie er die Dinge dann leiten wird. So wird es geschehen. Und das hat er hier akzeptiert. Er kann also solche Menschen, die stolz sind, so wie er das war vorher, I am the King, das verändern, und er konnte diesen Gedanken erfassen. Er ist dadurch nicht ein Anbeter Jehovas geworden. Aber er hat verstanden, dass Jehova Dinge für die Zukunft richtig regeln wird. Lernen wir die gleiche Lektion aus diesem Beispiel, dass also kein Mensch oder keine menschliche Organisation auch nur in der Lage ist, Dinge zum Positiven zu verändern? Denn das können wir sagen, dass dem so ist. Die Geschichte zeigt das deutlich. Im Lauf der Geschichte kamen auch nach Nebukadnezar immer wieder einige Menschen auf, die so ein bisschen größenwahnsinnig geworden sind und gesagt haben, ja, unter meiner Regie wird alles besser. Ja, da gab es so einen kleinen Mann in Deutschland mit so einem schwarzen Bart, der das gesagt hat, ich richte ein tausendjähriges Reich auf und da wird dann alles für die Menschen in Ordnung sein. Ja, war natürlich auch ein bisschen zu hoch gegriffen, hat nur 12 Jahre gedauert. Aber er hat schon etwas für die Welt bewirkt. Aber wenn wir uns im Nachhinein überlegen, was er bewirkt hat, dann können wir sagen, das ist nicht positiv gewesen. Das war negativ. Und deswegen kam schon in alter Zeit ein König zu einem Verständnis, dem wir nachfolgen können. Es ist nicht gut, dass der Mensch über den Menschen herrscht. Warum nicht? Weil er das zu seinem Schaden tun würde. Und dann wissen wir aus Erfahrung auch noch eins, was hinzukommt. In der heutigen Zeit, so wenn einer jetzt eine gute Idee hat, und sie versucht, so ein bisschen umzusetzen. Naja, für eine gewisse Zeit ist er vielleicht an der Macht und ist in der Lage, so Dinge auf den Weg zu bringen. Aber was passiert dann oft? Naja, es gibt viele, die sich dann darüber ärgern, weil doch nicht alles so gut läuft. Ist dann für eine gewisse Weile da gewesen, abgewählt, kommt der Nächste dran. Und wie ist das immer so? Da sagen sie immer, die neuen Besen kehren besser und dann wird alles wieder verändert. Und dann wird diese gute Idee, die vielleicht gut war, ad acta gelegt, kommt eine neue Idee auf, die vielleicht dann anscheinend auch gut oder besser ist. Aber Veränderungen, die daraus resultieren, bringen die Menschen vom Prinzip her nur dazu zu sagen, naja, wenn wir so an die Zukunft denken, an die ganzen Probleme, die auf die Menschheit global zukommen, denken, irgendwann wird schon jemand kommen, der das alles wieder in Ordnung bringt. So nach der Devise, wir haben das immer geschafft und wir werden es auch diesmal schaffen. Und das ist, wenn wir über das Königreich Gottes mit Menschen sprechen, oftmals so eine Reaktion, dass sie sagen, naja, auf Gott können wir nicht bauen. Der wird das nicht machen. Wenn etwas verändert werden muss, dann müssen schon wir Menschen das tun. In gewisser Weise stimmt das Argument ja auch. Wir Menschen müssen etwas tun. Wir Menschen müssen uns vor den Spiegel dessen stellen, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat, um zu gucken, wie kann ich mich auf die Herrschaft Gottes einstellen. Aber dass ich etwas bewirken kann oder etwas verändern kann für andere Menschen, das ist unmöglich. Das ist manchmal sogar in einer kleinen Familie gar nicht möglich, dass man den anderen verändern kann. Deswegen wird ja auch immer so gesagt, wenn man heiratet, soll man nicht überlegen, wie kann ich mir den Partner in der Ehe schon zurechtbiegen. Das wird nicht klappen. Das funktioniert einfach nicht. Wir Menschen müssen ermuntert werden, uns persönlich zu ändern. Und wenn es um Änderungen für uns persönlich geht, dann wird auch deutlich, dass wir uns den Prämissen unterstellen müssen, die von Jehova Gott kommen. Und dabei geht es ganz entscheidend um die Frage der Herrschaft. Unterstelle ich mich also der Herrschaft Gottes? Wie zeige ich, dass ich mich der Herrschaft Gottes unterstelle? Und erst einmal ganz klar, indem ich mich mit den Gedanken beschäftige, die diese Herrschaft betreffen. Dass ich mir klar mache, tatsächlich, im Jahr 1914 ist Jesus Christus der König des Königreiches geworden und er wird seine Macht bald über die Erde ausdehnen. Weil Jehova die Streitfrage, die aufkam, entscheidend beantworten wird. Und er hat die Macht dazu. Das hat er in der Vergangenheit schon des Öfteren nachgewiesen, dass er das kann. Und er wird das auch in der Zukunft wieder tun. Deswegen ist es also gut, dass wir überlegen, warum ist es für mich weise, sich wirklich der Herrschaft Gottes zu unterstellen. Nun, die Weisheit können wir für uns darin erkennen, wenn wir seine Grundsätze untersuchen. Oder man könnte das umgesetzt auch sagen, wenn man so sein Regierungsprogramm betrachtet. Was möchte denn dieses Regierungsprogramm bei einzelnen Menschen bewirken? Nun, generell kann man sagen, dass es eine ganz, ganz einfache Formel dafür gibt. Und diese einfache Formel hat Jesus Christus in der Bergpredigt aufgestellt. Das kennen wir alle. Matthäus Evangelium Kapitel 7 ist sie uns aufgezeichnet worden. Wir kennen das auch unter dem Begriff goldene Regel. Matthäus Evangelium Kapitel 7, der Vers 12. Alles daher, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, sollt auch ihr ihnen ebenso tun. Bis hierher reicht's. Positiv ausgedrückt also, wenn ich möchte, dass Menschen mir etwas Gutes tun, muss ich ihnen etwas Gutes tun. Ganz einfache, ganz primitive Formel. Können wir das bei den Menschen der heutigen Zeit erkennen, dass sie sich bemühen, das zu tun? Die meisten sagen allerdings so mehr oder weniger mit der Entschuldigung, naja, wenn ich Nächstenliebe ausüben soll, muss ich erstmal zuerst mich lieben. Und dann liebe ich mich und mich und mich und dann kommt eine ganze Weile Abstand und dann vielleicht. Dann kommt noch die heilige Familie vielleicht, so dieser Zusammenhalt. Aber auch das hat schon ganz schön gelitten in der heutigen Zeit. Und genau das ist das Problem, dass Menschen nicht verstehen, was ist das Regierungsprogramm Gottes. Dass es wirklich darum geht, sich selbst zu verändern, um die Umwelt zu verändern. Denn nur wenn ich das verstanden habe, kann ich auch eine Änderung global bewirken. Denn eins ist uns auch klar. Wenn Jehova Gott eingreift und er sein Regierungsprogramm bringen wird und sich solche Menschen aussucht, die unter solchen Bedingungen leben wollen, dann wird er es nicht zulassen, dass die, die eine andere Idee vertreten, das in Zukunft tun können. Wenn er das machen würde, wenn er also de facto nur eine Änderung der Regierungsform vom Himmel aus bringen würde und alle Menschen dürften dann weiterleben, na, was hätten wir dann im Kurzen? Na ganz klar, den gleichen Schlamassel wie heute. Da würde sich nicht viel ändern. Und deswegen ist es eindeutig, dass wir, wenn wir an dieses Regierungsprogramm denken, auch an diesen Punkt insbesondere denken, den nächsten Gedanken, nämlich aus dem Vers 13 und 14, für uns durchdenken müssen. Geht ein durch das enge Tor, sagt Jesus, denn breit und geräumig ist der Weg, der in die Vernichtung führt, und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Doch eng ist das Tor und eingeengt der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Wenn es also tatsächlich darum geht, eine Entscheidung zu treffen, und hier bringt Jesus Christus deutlich zum Ausdruck, dass es wenige sind, die diesen Weg finden, dann geht es tatsächlich um mein persönliches Engagement. Also wie kann ich deutlich machen, dass ich mich auf diesem schmalen Weg befinde oder durch das enge Tor versuche hineinzugehen? Nun, erst einmal ist eins ganz wichtig, wir hatten das schon mal angedeutet, 1. Timotheus Kapitel 2, die Verse 3 und 4 sollen dazu dienen, uns das zu verdeutlichen. 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, die Verse 3 und 4. Und insbesondere im Vers 4 im zweiten Teil ist so der Höhepunkt des Gedankens. Das ist vortrefflich und annehmbar in den Augen Gottes, unseres Retters, dessen Wille es ist, dass alle Arten von Menschen gerettet werden. Also er möchte niemanden dazu verurteilen, dass er das Leben nicht bekommt. Und wie kann man das tun? Zu einer genauen Erkenntnis der Wahrheit kommt. Also das genaue Verständnis oder das Erkennen dieser Wahrheit verhilft mir, einen klaren Stand vor Gott zu bekommen. Und das hilft mir auch, diesen klaren Stand vor Gott zu bewahren. Also sich damit auseinanderzusetzen, was möchte Gott, was erwartet Gott von mir, was kann ich mit anderen Worten für Gott tun. Für Gott tun, das ist ganz klar, da kann man sich für Jehova Gott einsetzen. Wenn man sich auf die Seite der Regierung Gottes stellt, wie kann man sich dafür einsetzen? Nun, indem man hingeht, indem man den Menschen begreiflich macht, es gibt jemanden, der eine Veränderung zum Positiven für uns herbeiführen wird. Und damit das auch organisiert durchgeführt werden kann, dieses Predigtwerk, diesen Auftrag, den Jesus Christus ja ganz konkret gegeben hat. Er sagt ja, geht daher hin Und dieses geht daher hin, das ist ja mehr oder weniger, wenn wir was mal wirklich ernsthaft durchdenken, so eine Befehlsform. Da sagt er nicht, ihr könntet, wenn ihr mal Zeit und Lust und Laune habt. Sondern das ist ganz klar formuliert, geht daher hin. Und das ist an jeden Einzelnen gerichtet, der sich mit der Erkenntnis Gottes auseinandersetzt, der Stellung bezieht für die Regierung Gottes. Und deswegen gehen wir hin, zeigen den Menschen, was ist diese Regierung, was wird sie bewirken und wie können wir unter dieser Regierung dann einmal für ewige Zeiten leben. Das würde dann auch bedeuten, dass wir, wenn es um das Regieren geht und wir uns klar der Herrschaft Gottes unterwerfen, dass wir mit dieser Herrschaftsform, die heute besteht, nichts mehr zu tun haben möchten. Und dafür gibt es ja auch so einen prägnanten griechischen Ausdruck, den wir da immer gebrauchen. Wir sind dem, was heute so in dieser Welt geschieht, neutral gegenüber eingestellt, der Herrschaft. Wir sind natürlich nicht dagegen, dass es Herrschaftsformen gibt, denn Anarchie wünschen wir uns auch nicht. Wir sind allerdings auch nicht dafür, dass es eine menschliche Herrschaft gibt. Deswegen werden wir auch keine aktiven Unterstützer dieser Regierungsformen der heutigen Zeit sein können. Das würde unser Gewissen nicht zulassen. Wir haben uns entschlossen, den Weg Jehovas zu gehen. Wir haben uns entschlossen, dieser Regierung, die Jehova Gott bringen wird, zu unterstellen, mit diesem König Jesus Christus. Und das zeigen wir durch unsere Tätigkeit für diese Regierung. Indem wir hingehen, indem wir Menschen das Königreich Gottes verkünden und ihnen deutlich machen, es gibt einen König. Also das Baby, das zu dieser Zeit jetzt wiederkommt, das ist nicht mehr das kleine, niedliche Jesuskind. Das ist inzwischen ein erwachsener Mann, ein starker Mann, ein König, der Dinge auf diesem Planeten verändern wird. Und das machen wir Ihnen gerne deutlich, weil wir von diesem Punkt erfasst sind, weil wir den Gedanken der Streitfrage verstanden haben. Und wir möchten gerne darauf immer wieder bei den Menschen auch Bezug nehmen, weil das für sie, und deswegen ist ja unsere Überlegung jetzt die Herrschaft Gottes akzeptieren, genauso viel Gutes bedeuten kann wie für uns. Denn als wir so den Gedanken erfasst haben, als wir erfasst haben, worum es bei dieser Streitfrage geht und welche Entscheidungen wir für unser Leben zu treffen haben, und wir haben das so Stück für Stück durchgeführt, dann können wir doch bei uns mit Sicherheit feststellen, das Leben hat sich verbessert. Die Qualität des Lebens hat sich verbessert. Wenn man früher vielleicht ein Leben geführt hat, immer so unter der Prämisse, das sind so für mich die letzten Tage, weil ich eben nicht mehr so viel habe. Ich muss alles auskosten, was es so gilt. Naja, dann weiß man schon, welche negativen Folgen das so mit sich bringt. Wenn man zum Beispiel in das Gebiet der Moral denkt, die vielen Krankheiten, die dann dadurch aufgetaucht sind, dass die Menschen sich eben einem anderen Moralindex unterworfen haben. Und wir sind davon frei. Deswegen können wir sagen, wir sind glücklich, dass wir die moralischen Werte, die uns Jehova Gott vermittelt hat, versuchen zu vertreten. Und das würde dann bedeuten, dass wir ein gutes Gewissen haben auch. Und da sagt schon der alte deutsche Volksmund, gutes Gewissen, sanftes Ruhekissen. Also wir sind dann beruhigter und wir können ein glückliches Leben führen. Und dann, naja, manche Ausgaben, die man so früher hatte, die braucht man jetzt nicht mehr zu machen, ne? Merkt man dann immer so in der Kollegenschaft, wenn man noch arbeitsmäßig unterwegs ist, wie die Leute jetzt dieses glückliche Weihnachten verbringen, ne? Mit all dem Gestöhne, ich muss ja noch für diesen oder jenen. Bei mir geht es dann immer so, ich sitze dann immer und lächle freundlich. Und dann sagen sie immer, ja, du hast es ja gut. Ja, du musst ja nicht. Stimmt. Ich hab's gut, ich muss nicht. Und das ist so der Punkt, wo wir sagen, wir können doch das, was wir dann haben, was wir dadurch vielleicht auch sogar noch einsparen, viel besser einsetzen, für Jehova Gott nämlich. Und da merken wir dann, wenn wir das für Jehova Gott einsetzen, dass Geben uns wirklich glücklich macht. Das hat Jesus versprochen. Beglückender ist Geben als Nehmen. Und das stimmt. Wenn wir etwas geben können, dann sind wir glücklich. Und wie geht's uns, wenn wir mit Menschen über Gottes Königreich sprechen können? Können ihnen vermitteln, was die nahe Zukunft bringen wird? Und sie entschließen sich, das ebenfalls kennenzulernen. Ja, Da sind wir immer völlig down, völlig am Boden zerstört, schon wieder einer zugehört. Das ist das Gegenteil, ist ja der Fall. Wenn wir jemanden gefunden haben, der zugehört, dem wir die Gedanken vermitteln können, dann sind wir erfüllt. Dann kommen wir nach Hause und erzählen voller Begeisterung, wir haben jemanden gefunden, der sich für die Botschaft der Bibel interessiert. Weil es uns glücklich macht, dass wir Stellung bezogen haben für das Königreich Gottes. Und das ist heute. Und denken wir an die Zukunft. Was hat Jehova verheißen? Er wird ein Paradies wieder auf dieser Erde errichten. Und wenn wir so das Paradies als Wort hören, da hat jeder so seine eigenen Vorstellungen, was dann so sein wird, wie das so aussieht. Es ist auch gut so, dass jeder seine eigenen Vorstellungen hat. Der eine, der liebt dann halt mehr die Berge und der überlegt sich dann und träumt, dass er dann irgendwo in den Bergen umherkratzelt dann später mal. Der andere ist halt mehr am Meer interessiert, weißer Sandstrand, Palmen, Schaukel, Longdrink und ähnliches. Das ist schön so, dass so ist, dass wir unterschiedlich sind, dass wir unterschiedliche Träume haben, sonst würden sich alle am Wasser versammeln, wäre auch schrecklich. Also verteilen wir uns überall und jeder wird seinen Traum in Erfüllung gehen sehen. Und eins sagen wir immer wieder, es wird viel schöner sein, als wir das uns erträumen können. Weil wir in dieser Zeit verhaftet sind und eine völlig andere Realität erleben. Eine schreckliche Realität. Und oftmals ist es so, dass uns diese schreckliche Realität einholt. Aber wir dürfen weiter träumen von diesem Paradies, das uns Jehova Gott geben wird, unter der Herrschaft des Königs Jesus Christus. Und deswegen ist es für uns gut, dass wir uns jetzt der Herrschaft Gottes unterwerfen, weil wir sagen, das wird mich in eine endlose, herrliche Zukunft führen. Und wenn ich dem wirklich vertraue, dann werde ich mich dafür einsetzen und bei dieser Streitfrage wirklich mich auf die Seite Gottes stellen.